Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Building Identity, dem Podcast, in dem ich mich mit spannenden Gästen mit der Frage beschäftige, wie Architektur und Stadtentwicklung Identität schafft. Damit beschäftigen wir uns auch heute. Wir, das sind in dem Falle Markus Trost und ich, wir befinden uns hier in den Räumen von JLL München, in München, Zentralmünchen. Markus, du bist Leiter von JLL München und Nürnberg, Standortleiter. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Wir beschäftigen uns nicht so sehr mit JLL, aber mit Corporate Architecture, das sagte ich schon. Und wir beschäftigen uns auch, Markus, mit deiner neuen Rolle, mit deiner zusätzlichen neuen Rolle neben der Standortleitung. Du bist nämlich seit neuestem auch Director Urban Development bei JLL. Das klingt sehr spannend, klingt genau nach dem Thema unseres Podcasts, aber verrate uns doch mal, was verbirgt sich dahinter?
Ja, sehr gerne. Wir haben in der Immobilienwirtschaft vielleicht ganz grundsätzlich immer gesagt, Lage, Lage, Lage. Die Lage ist für uns besonders wichtig. Tatsächlich haben wir uns aber ganz oft mit den Gebäuden oder wie wir manchmal im Investment sagen, auch mit dem Produkt auseinandergesetzt. Und wir stellen in der aktuellen Debatte und auch am Immobilienmarkt fest, dass die Lagekriterien und auch die Herausforderungen, die Immobilien haben, eben häufig nicht nur mit dem Gebäude zu tun haben, sondern ganz stark mit dem Umfeld zu tun haben. Und die großen Herausforderungen, die unsere Städte haben, die spiegeln sich auch auf der Seite der Investoren wieder, auf der Seite der Projektentwickler, aber auch vor allem der Nutzer. Und wir haben diesen Bedarf erkannt und haben gesagt, wir brauchen eine Antwort darauf. Und insoweit bündel ich die Themen, die sich mit Urban Developments, mit S, also das heißt die Entwicklung innerhalb von städtischen Räumen beschäftigt, aber eben auch das Thema der städtischen Entwicklung und der Lagequalitäten in Städten.
Und wer werden da eure Kunden sozusagen sein?
Kunden sind grundsätzlich alle Kunden, die wir auch bei JLL haben. Wir haben schon das Ziel, mit diesem Thema auch Geld zu verdienen am Ende. Das heißt, wir streben natürlich auch an, dass wir dort Nutzern zu Nutzungen verhelfen, das heißt Vermietungsgeschäft machen, dass Verkäufe auch stattfinden. Aber es ist auch ein eigenes Beratungsangebot, dass wir richten beispielsweise an Projektentwickler, denen wir helfen können, Lagen zu identifizieren, die sich besonders gut eignen, um eine Wertsteigerung zu erreichen. Aber auch, was eins unserer Kernthemen ist, dass wir Nutzern dabei helfen, den richtigen Standort zu finden, sei es als Mieter oder eben auch als Eigennutzer. Und da spielen diese Lagekriterien eine große Rolle und das Thema wollen wir daher intensiv bespielen auch in der Zukunft.
Das heißt, wir haben schon immer über Lage, Lage, Lage nachgedacht, aber in gewisser Hinsicht nicht komplex genug oder nicht analytisch genug?
Genau, im Grunde ist auch ein Kernthema von JLL, Transparenz in Immobilienmärkte zu bringen und informierte Entscheidungen zu ermöglichen. Wir berichten ja regelmäßig Leerstandsquoten von Büroflächen oder Spitzenmieten oder sogenannter Take-up, also die Flächen, die in einem bestimmten Zeitraum vermietet worden sind. Aber die Qualitäten von Lagen, das war bisher relativ stark Handarbeit. Gab es auch eigene Beratungsunternehmen, die eben entsprechende Standort- und Marktanalysen gemacht haben. Machen wir natürlich auch. Aber da wollen wir einen Schritt weiter gehen, wollen das ganze Thema digitalisieren und es einfach stärker in den Mittelpunkt stellen und es auch objektivieren, damit wir sagen können, es gibt auch formale Grundlagen und Informationen, wo man objektiviert drüber sprechen kann.
In dem Kontext, hast du mir schon berichtet, wollt ihr auch ein eigenes Modell entwickeln zur Messung von Urbanität. Was hat es damit auf sich?
Genau, in der Tat ist es so, dass es ein digitales Tool geben wird, in dem wir Urbanität messen wollen. Wir unterstellen, dass Urbanität was Positives ist und haben verschiedene Kriterien, anhand derer wir das objektiviert eben messen. Das Tool ist digital, das heißt, es wird in Echtzeit passieren. Es ist nicht so, dass sich jemand einsperrt und dann nach 3 Wochen mit einem 300-Seiten-Dokument wiederkommt, sondern man sitzt sozusagen am Gerät und kann verschiedene Lagen miteinander vergleichen. Man kann Rankings anstellen, man kann Defizitanalysen machen, kann sagen, wo gibt es besondere Schwächen eines Standortes, und man kann auch Szenarien durchspielen, wo man sagt, welche Projektentwicklung hat welchen Impact auf diesen Standort. Und mal exemplarisch, was so Lagekriterien sind, die wir da anschauen. Naheliegenderweise ist Mobilität und Konnektivität etwas, was wir dort intensiv messen. Wir schauen uns städtebauliche Parameter an, das heißt insbesondere die Dichte ist ein ganz entscheidendes Kriterium dabei, aber auch Gebäudehöhe, auch das Thema Denkmalschutz, Ensembleschutz, was ja identitätsprägend für eine Lage ist. Wir schauen uns dann ganz intensiv das Thema Nutzungen an, gerade der Nutzungsmix, der ja heute so viel beschworen wird, spielt eine große Rolle. Das wollen wir auch nicht nur anhand der Gebäude messen, sondern anhand der Personen, die sich in bestimmten Bereichen aufhalten. Und das wird dann ergänzt um soziale Kriterien, Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch das Wertschöpfungspotenzial, das ein Standort hat.
Aber das heißt auch, wenn ihr sozusagen den Effekt von Gebäuden messt oder von Projekten auf die Urbanität eines Standortes, dann könnt ihr Städten ja auch sagen, was wo passieren muss. Also auch die Städte werden insofern dann eure Kunden.
Genau, das ist tatsächlich auch eine Idee, dass man im Grunde genommen mit Städten und Kommunen auch darüber sprechen kann, eben objektiviert, wo es nicht nur eine subjektive Meinung dazu gibt oder unterschiedliche Perspektiven, sondern wo man sagt, schaut mal her, das ist das, was wir messen, und wir gemeinsam sind hoffentlich der Auffassung, dass das positive Kriterien sind, die Urbanität bedeuten, und können dann, genau wie du es beschreibst, im Grunde genommen Defizite finden und gleichzeitig auch Optimierungspotenziale gemeinsam diskutieren. Dazu könnte zum Beispiel gehören, dass man sagt, diese Projektentwicklung verbessert die Lage in den und den Kriterien, und das ist im Einklang mit Zielen, die die Stadt an der Stelle auch hat, und kann das dann eben auch messbar machen.
Und wann geht es an den Start?
Wir sind jetzt mit dem sogenannten Framework sind wir durch. Wir haben auch Namensrechte gesichert, und wir werden das ganze Thema im Herbst launchen.
Aber den Namen kannst du noch nicht sagen.
Ich glaube, ich kann den sagen, weil er geschützt ist. Das wird der JLL Urbanity Index sein. Und genau, wir freuen uns sehr drauf und arbeiten unter Hochdruck dran.
Sehr spannend. Spannend, auch mal positive Nachrichten in schwierigen Zeiten zu hören. Wir sind in der Krisenzeit, und was ich mich frage ist, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, welche Auswirkungen diese Krise, die wir ja sehen, natürlich wir sehen die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, aber welche Auswirkungen hat die auf die Baukultur im Land? Gibt es auch positive Auswirkungen?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist die Krise ja eine Krise, die ganz stark mit Zinsen zu tun hat, die mit Finanzierungsbedingungen und Investitionsattraktivität von Immobilien zu tun hat. Und da sehen wir natürlich zurzeit die Insolvenzen und steigende Baupreise, und das prägt ja im Grunde genommen die Krise. Das, was als Ausweg aus diesen ja stark finanziell geprägten Problemen diskutiert wird, geht zum Beispiel in die Richtung der seriellen Produktion und kostengünstiges Bauen durch Vorfertigung. Ich glaube, dass die Technologie das hergibt, das auch in einer hohen Qualität zu machen. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Fehler aus der Vergangenheit wiederholen. Da gab es Ende letzten Jahres eine Aussage von unserem aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz, der gesagt hat, wir brauchen in Deutschland wahrscheinlich 20 Stadtteile, die neu gebaut werden, um das Wohnungsproblem zu lösen, so wie in den 70er Jahren. Zum Glück hat er ein großer Teil der Branche sofort aufgeschrien, aber das zeigt ein bisschen, dass vielleicht auch manchmal in der politischen Führung die Idee besteht, da Wohnungsprobleme mit einfachen Lösungen in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das wäre genau die falsche Richtung. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch beim seriellen und kostengünstigen Bauen dann uns Städte hinbauen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen.
Aber grundsätzlich kann man ja auch gut seriell bauen.
Genau, das meinte ich, dass es technisch natürlich möglich ist. Trotzdem verbindet man häufig natürlich mit seriellem und kostengünstigen Bauen nicht die Objekte, die man, wenn sie 100 Jahre alt sind, dann noch kaufen oder bewohnen möchte. Aber vielleicht um was Positives zu sagen, ich glaube, dass die gesamte Diskussion, wir haben es vorhin ja schon angeschnitten, um die Quartiere und die Qualität der Arbeitsplätze und die Qualität auch unserer Wohnquartiere, was ist da nötig, dass sich Menschen dort wohlfühlen, das ist ja eigentlich eine Wohltat. Und wenn man auch sieht, was jetzt in Paris passiert, wo die Seine wieder so sauber ist, dass man drin schwimmen kann und auch ganz Paris mehr oder weniger aufgeforstet wird, wie auch immer man da zu den Detaillösungen steht, aber das zeigt ja schon, dass die Städte eigentlich menschenfreundlicher und lebenswerter werden. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sagen kann, das ist eine sehr positive Entwicklung, wo wir ja alle partizipieren konnten, auch als Branche.
Gibt's, also man sagt ja eigentlich, dass in Krisenzeiten auch der Wert von Architektur wieder mehr gesehen wird, einfach weil nicht alles sowieso weggeht. Gibt es den Effekt auch, dass man sich gerade jetzt auf Bauqualität oder Baukultur besinnt?
Also wir beschreiben das ja gerade im Bürobereich, wenn es um Bürovermietung geht, die sogenannte Flight for Quality. Das heißt, viele, getriggert durch das neue Arbeiten, reduzieren ihre Flächen und die Neuanmietungen, die stattfinden, gehen fast ausnahmslos in hohe Qualität. Da spielt Architektur natürlich eine Rolle, nicht allein die Architektur. Es geht natürlich schon auch da um hohe Funktionalität. Wie können Open-Space-Bereiche funktionieren? Wie findet sozusagen das kollaborative Arbeiten statt? Welche Annehmlichkeiten hat ein Gebäude noch zu bieten, um dort Townhalls abzuhalten, um die Wasserstelle und Feuerstelle, sind die organisiert im Büro? Aber Architektur spielt da sicherlich eine Rolle und ebenso eben dann die Lage.
Mhm. Ja. Welche Entwicklung siehst du denn insgesamt im Bereich in dem, was man früher Corporate Architecture genannt hätte oder vielleicht auch heute noch nicht?
Ja, ich glaube, die Corporate Architecture, die tut sich momentan gar nicht so leicht. Die Unternehmen kämpfen mit diesen geänderten Anforderungen an die Arbeitswelten. Gleichzeitig haben wir, jetzt wenn wir mal auf Deutschland schauen, haben wir in der Realwirtschaft ein konjunkturelles Problem, was das fehlende Wachstum oder die Rezession anbelangt, die ja in Deutschland gerade um sich greift. Wir sprechen auch von der Deindustrialisierung Deutschlands. Wir sehen das auch an vielen Stellen, dass wir mit großen Corporates sprechen, die ihre Unternehmensstandorte extrem stark transformieren, weil vielleicht die Flächen in der Form nicht mehr gebraucht werden. Und in diesem Umfeld ist es für Unternehmen überhaupt nicht leicht, sich selbst darzustellen. Ich glaube, dass das ganze Thema der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Das ist das, was ganz stark prägend ist. Das halte ich auch für eine Qualität, weil Büros, ich sag mal, mit Mittelflur, links, rechts, Einzel- oder Gruppenbüros, die funktionieren nicht mehr. Und da ist eigentlich auch keiner traurig, dass die nicht mehr funktionieren. Insoweit, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und Büros eine hohe Qualität haben zukünftig, da können sich alle eigentlich nur drüber freuen. Und das sehen wir auch in der Corporate Architecture. Der zweite große Treiber ist natürlich dann die Nachhaltigkeit, die es nicht nur auf dem Papier geben muss, sondern die man dem Gebäude auch ansehen muss und die auch spürbar werden soll. Auch das sieht man ja ganz stark an den Gebäuden.
Damit sind wir auch so ein bisschen beim Thema Hybrid, Holzbau im Bürobau. Gehört dem die Zukunft in deutschen Städten?
Also ich persönlich bin da durchaus kritisch. Ich habe ja auch mal Architektur hier an der TU studiert und da hieß es immer, man sollte materialgerecht entwerfen. Und ich glaube, davon sollte man sich auch nicht entfernen. Es gibt sicherlich Bauaufgaben, wo Holz oder Holzhybrid als Struktur und Technologie hervorragend funktionieren. Und da sollte man das tun, da wo es auch einen sinnvollen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet. Das andere, das habe ich gerade schon angesprochen, ist tatsächlich auch, sieht und fühlt sich ein Gebäude auch, sieht es nachhaltig aus, fühlt es sich auch so an. Da kann das natürlich auch einen Beitrag leisten. Ich glaube, in Summe wird es nicht so sein, dass unsere Städte primär aus Holz gebaut werden. Aber auch auf der immobilienwirtschaftlichen Seite ist es so, dass Holz und Holzhybrid gerade extrem attraktiv sind und nachgefragt werden von Nutzern. Also es ist ein echter Vorteil, wenn man zurzeit auch Büroflächen anbieten kann, die in solchen Gebäuden realisiert worden sind.
Ihr selber habt gerade oder seid beteiligt an einem Projekt von David Chipperfield in München?
Beteiligt nicht, aber es ist ein Projekt am Münchner Markt, das realisiert wird von der Bayerischen Versorgungskammer in der Richard-Strauss-Straße, ist uns daher bekannt. Und genau, da ist es ja auch so, dass das technisch Machbare, was den Hochhausbau anbelangt, einfach nochmal gepusht wird. Soll ja einer der Tower als Holzhybrid-Konstruktion gebaut werden. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Signal für die Stadt, dass sowas auch möglich ist und wird sicherlich ein hochattraktives Projekt auch werden in dem Teilmarkt Bogenhausen-Arabella-Park.
Wobei interessant, ne? Weil Chipperfield steht ja eigentlich gar nicht für Holzbau, ist ja kein Öko-Architekt.
Da müsste man mit dem Architekten mal sprechen. Wir waren ja auch beteiligt an dem Projekt Karl, das natürlich eine ganz andere Anmutung hat, die eher eine Schwere hat und ich sag mal eine steinerne Architektursprache. Und man darf sehr gespannt sein, wie das sich dann in der Architektur dann auch dort äußert. Ja.
Eines der, sagen wir mal so, in den letzten 10 Jahren interessantesten Projekte, was den Bürobau in München anbelangt, ist ein Projekt, wo ich in meiner Zeit bei Euroboden auch noch mit zu tun hatte, sozusagen, ist das Hammerschmidt in Dornach, Muck Petzert und Arno Brandl-Huber. Sehr architektonisch sehr ambitioniert, Anklänge an Casa Malaparte etc. Das habt ihr jetzt auch in Beschlag genommen. Bist du auch so ein großer Fan des Projektes?
Also ich finde den Architekturentwurf hochinteressant und wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dass solche Produkte ihre Berechtigung haben. Aktuell ist es nicht das einzige Projekt, das natürlich unter der allgemeinen Krise leidet. Es ist, was die Lage anbelangt, eigentlich gut. Es ist mit der S-Bahn ja unmittelbar in München-Dornach bzw. Riemen gelegen. Und man darf aber nicht vergessen, die Architektur darf kein Selbstzweck sein. Das heißt, es muss dann schon so sein, dass die Nutzer das auch zu würdigen wissen. Und das muss das Projekt entsprechend auch beweisen, dass es in dieser Lage richtig konzipiert ist. Ich glaube, dass das Produkt sehr gut funktionieren wird in dem Moment, wo der Markt entsprechend wieder ein bisschen mehr Dynamik hat, wird man feststellen, dass das eine hohe Eigenständigkeit hat, auch ein USP hat, eben nicht ein Massenprodukt, sondern auch hohe Qualitäten, die einfach auch gesucht sind und sehr gut eigentlich auch in die Zeit passen, was Nachhaltigkeit angeht, was auch Dachterrassensichtbezüge und Austritt anbelangt.
Der Blick bis in die Alpen, das haben wir ausprobiert, den gibt es tatsächlich bei gutem Wetter. Lass uns ein bisschen über München sprechen. Also auf der einen Seite, du hast es schon gesagt, Deutschland, der Standort, hat wirklich Probleme, auch wahrscheinlich keine besonders gute Wirtschaftspolitik. Auf der anderen Seite hat man schon den Eindruck, dass München für internationale Tech-Konzerne gerade an Attraktivität gewinnt. Nicht? Google kommt her, Apple kommt her. Ist das ein Widerspruch oder passen diese beiden Sachen zusammen?
Weiß ich nicht, ob das ein Widerspruch ist. Also es ist seit mehreren Jahren ja so, das ist ja nicht über Nacht gekommen, dass München für die großen Tech-Unternehmen, auch kleinere übrigens Tech-Unternehmen, hochattraktiv ist. Ich glaube, dass München auch, da sind wir uns ja einig, haben wir uns schon ein paar Mal drüber ausgetauscht, dass München als Stadt auch eigentlich unterbewertet ist. Ja, wir in Deutschland sagen natürlich immer, München ist eine Insel und ist auch die teuerste Stadt in Deutschland und so weiter. Das ist uns wohl bewusst und so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Tatsächlich muss man München ja eher mit europäischen und internationalen Städten vergleichen. Und da kommt München in der Wahrnehmung oft doch noch ein bisschen kleinstädtisch und verträumt drüber. In Wirklichkeit, wenn man sieht, wie die Wirtschaftskraft hier ist, wie auch die Dynamik ist, wie auch Forschung, Innovationskraft und so weiter hier verankert ist, spielen wir da eigentlich in einer etwas anderen Liga. Und das wird an den Stellen eben sichtbar, dass diese Unternehmen sagen, wir sehen das, wir sehen hier das große Potenzial, was kluge Köpfe angeht. Und gleichzeitig die Kombination aus der hohen Sicherheit und der Lebensqualität, weil das ist dann das, was in der Kombination eben die Stadt so attraktiv macht.
Und interessanterweise, wenn wir jetzt Google und Apple nehmen, dann sind das Unternehmen, die die Bausubstanz, die hier ist, zu schätzen wissen. Also gar nicht unbedingt was Neues bauen müssen, sondern eher sagen, mit der Posthalle oder so, kann man was anfangen, damit kann man was machen. Das ist eigentlich sehr positiv, ne, für die Stadt auch.
Also absolut. Ich glaube, dass die beiden Unternehmen oder die Unternehmen auch einen guten Beitrag leisten. Es wird ja hier manchmal kontrovers diskutiert, ob das so gut ist, dass die in der Stadt sind. Auch wenn wir über Architektur und Städtebau sprechen, ist es so, dass Google ja mit dem Projekt, das jetzt etwas verzögert sich hat, den Postpalast, ja eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür liefern, wie man mit einer Bausubstanz umgehen kann, wie man den Bestand weiterschreiben kann. Und was man nicht vergessen darf, es wird auch ein Scheinwerfer auf einen Stadtteil gelegt, der vielleicht zumindest in dieser Mikrolage so gar nicht bei allen auf dem Schirm war. Und plötzlich erkennt man, dass das wahnsinnig zentral ist, dass es günstig zum Hauptbahnhof gelegen ist, dass das Umfeld sich weiterentwickeln kann. Also das sind auch sehr positive Impulse, die da für die Stadt davon ausgehen. Auch wenn man das Projekt von Apple, das Projekt Karl nimmt, das wir auch betreuen durften, das ist ja ein Glasscherbenviertel gewesen. Da war vorher eine Mahag als Autohaus und jetzt hat man eigentlich erkannt, wie zentral diese Lage ist und welches Entwicklungspotenzial da drin liegt.
Naja, und das ist ja auch, denke ich, ein Umdenken bei vielen großen Unternehmen, dass sie sagen, wir wollen schon, erstens wollen wir, dass unsere Leute sich nicht von der Stadt abkapseln, sondern in der Stadt leben, da ihre Inspiration draus ziehen. Und dann wollen wir auch eine Architektur, die sich auch mit der Stadt beschäftigt, weil das inspiriert dann wieder die Mitarbeiter, oder? Ist das die Denkweise?
Absolut, ich glaube, das kann man daran ablesen. Ich habe mich gefragt, warum keiner von den zumindest drei ganz großen Techies ins Werksviertel bisher gegangen ist. Das wäre ja eigentlich, ich sag mal, so ein Viertel, wo man sagt, da passen die extrem gut hin. Aber ja, ist nach wie vor ist es diesen Unternehmen extrem wichtig, ganz nah in der Stadt zu sein, am Puls der Stadt, da wo das Leben ist, wo auch natürlich die Verkehrsanbindung extrem gut ist. Das hat absolute Priorität. Und für die Unternehmen ist es ja gar nicht so leicht, weil die ja hochvertrauliche Themen bearbeiten, also sich eigentlich relativ stark abkapseln müssen in ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Aber gleichzeitig merkt man auch ganz stark den Drang, dass sie sich öffnen wollen, auch wenn man die Veröffentlichungen liest, wie sie sich äußern, aber auch an der Gestaltung jetzt beispielsweise vom Postpalast, wo man ganz bewusst sagt, man möchte einen Beitrag zur Community leisten, man möchte offen sein, da soll auch die Stadtbevölkerung teilhaben können und sich dort bewegen können. Das sind sicherlich positive Impulse, ja.
Habt ihr eigentlich bei JLL auch eine räumliche Strategie? Seid ihr, also hier sitzen wir in der Ludwigstraße, zentraler geht es in München nicht?
Ja, ginge vielleicht schon noch ein bisschen zentraler. Also wir sind ja immer Mieter, weil wir ja ein Teil des Commercial Real Estate Karussells natürlich sind. Wir haben so wie viele andere Unternehmen auch sehr hohe Anforderungen an unsere Büros, was die Lagequalität angeht, was die Ausstattung angeht und sind da absolut im Mainstream unterwegs, dass wir tendenziell auch immer noch höherwertigere Flächen suchen und ich glaube, wir fallen da nicht aus dem Raster, was das angeht.
Okay.
Sind aber leider noch nicht groß genug, dass wir eigene prägende Gebäude besetzen können, so wie das vielleicht ein Google oder ein Apple in München tut.
Kommt vielleicht noch, wenn der neue Geschäftsfeld sozusagen richtig Fahrt aufnimmt.
An mir soll es nicht scheitern.
Du hast es schon erwähnt, wir haben verschiedentlich schon auch über München diskutiert, vor allen Dingen in der in eurer Veranstaltungsreihe Changing Thoughts, wo ich öfters mit diskutieren durfte. Das ist ja wirklich ein interessanter Ansatz. Erzähl ein bisschen was von dieser Serie und wohin es weitergehen soll.
Ja, also es ist ein Veranstaltungsformat, wo wir beispielsweise über das Bahnhofsviertel schon sehr früh diskutiert haben, weil das nun mal in München, aber nicht nur in München, ja prägend ist und auch bestimmend ist, dass es dort einen echten Umbruch gibt. In Wirklichkeit ist das ein Thema, das bei ganz vielen Städten ja der Fall ist. Wir haben gesprochen über die Hochhaus-Thematik in München. Wir haben erst kürzlich über das Thema Headquarters, also Unternehmenszentralen, gesprochen. Wir werden Ende des Jahres eine Veranstaltung machen, wo wir über das Wachstum von Städten sprechen. Also was das Ziel ist, ist, dass wir die wesentlichen Trendthemen aufgreifen und uns mit diesen Themen beschäftigen. Und zwar nicht nur in der oberflächlichen Form, sondern entsprechend auch mit Expertise und auch nicht nur im eigenen Saft, weil die Immobilienwirtschaft extrem gut darin ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich auch nur mit sich selbst auszutauschen. Wir wollen ganz bewusst auch kritische Perspektiven einbringen, auch andere Perspektiven. Wir hatten eine Soziologin dabei, wir haben auch Kritiker von Entwicklung immer dabei, um da einfach ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Und das Ziel ist auch zu sagen, diese Diskussionskultur, die wir vorleben, die leistet vielleicht auch einen Beitrag dazu, dass zukünftig Kooperationsmodelle besser funktionieren können. Wir sehen ja an ganz vielen Stellen das ganze Thema bezahlbares Wohnen, das ganze Thema Mobilität, das ganze Thema Transformation der Städte, Quartiersentwicklungen, das sind alles Dinge, die Player nicht mehr alleine leisten können. Und wir sehen gleichzeitig, dass es auch aufgrund der Insolvenzen, Stichwort Diskussion um René Benko, dass es eine große Vertrauenskrise gibt in Bezug auf die Immobilienwirtschaft, die immer verdächtigt wird, nur von Spekulanten und geldgierigen Managern dominiert zu sein. Und die Diskussionsreihe kann einen Beitrag dazu leisten, zu sagen, lasst uns offen über diese Themen sprechen und die relevanten Player an den Tisch bekommen, damit dort Vertrauen entsteht und so auch Kooperationen in Zukunft besser möglich sind, die dann auch einen Beitrag zur Lösung leisten.
Letzte Frage, Markus, an dich persönlich. Hast jetzt schon gerade gesagt, sozusagen, wie die Immobilienwirtschaft so gesehen wird, so wird sie auch gesehen auf Architektur, bei Architekturfakultäten. Du selber bist auch studierter Architekt. Ist das ein Widerspruch oder steckt der Architekt noch in dir?
Ich habe öfter spaßeshalber gesagt, ich habe auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, was natürlich nicht stimmt, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es dieselbe Seite tatsächlich ist. Mich hat die Ausbildung und die Arbeit als Architekt auch geprägt. Ich glaube, das Besondere ist, dass man einen ganzheitlichen Ansatz hat, weil Architektur und Planung immer damit zu tun hat, Dinge zu gestalten, eine Vielzahl an Interessen zusammenzubringen, aber dann auch auf ein Ziel hinzuarbeiten und zwar im wahrsten Sinne des Wortes konstruktiv an einem Ziel zu arbeiten. Und das ist was ich mitgenommen habe, gleichzeitig auch ein gutes Verständnis für Architektur, Städtebau, auch einen hohen Gestaltungsanspruch in Projekten. Und ich glaube, dass ich in der Rolle, in der ich jetzt bin oder in den letzten Jahren aktiv war, vielleicht mehr zur Architektur beigetragen habe, als ich es getan hätte als mittelmäßig planender Architekt.
Das ist denkbar. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, dass man der Branche insgesamt mehr architektonischen Blick nur wünschen kann.
Ja, ich glaube, also wenn man mal die aktuellen Trends sich anschaut, dann muss man sagen, dass sich ja die Immobilienwirtschaft sehr stark verändert hat. Wir haben ja über die Anforderungen die es bei Büros und im Zusammenhang mit New Work gibt, gerade gesprochen. Und da ist es ja so, dass Dinge, die in der Architektur schon lange diskutiert worden sind, plötzlich einen ganz anderen Stellenwert auch in der Immobilienwirtschaft haben. Wenn wir über Nutzungsmix sprechen, über Stadtentwicklung sprechen, über die Art, wie Mobilität stattfindet, aber auch wie das Leben in Büros ausgestaltet wird, wie das Arbeiten attraktiv gemacht wird. Und ich glaube, da können beide Professionen ganz gut voneinander lernen.
Ein schönes Schlusswort, Markus Trost. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Building Identity gibt es bei Apple Podcast und auf LinkedIn ist es auch präsent. Insofern hört und hören Sie uns weiterhin regelmäßig zu. Dankeschön.
Das war Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.